Guten Morgen, meine Damen und Herren, und vielen Dank für die Vorstellung, Herr Taubinger. Zunächst mal möchte ich mich dafür bedanken bei den Organisatoren, dass ich eingeladen worden bin und somit die Chance habe, hier etwas zu erzählen, was vielleicht im Zusammenhang mit dem, was wir heute Morgen gehört haben, nämlich mit den Speichern, durchaus eine gewisse Relevanz hat. Hintergrund ist, man fragt sich ja immer, warum wird eine Windturbine so ausgelegt und nicht anders? Warum ist da auf einem Rotor bestimmter Größe so und so viel Megawatt draufgebaut und warum sind es nicht die Hälfte oder das Doppelte? Also hier gibt es ja offensichtlich Möglichkeiten, sowas zu optimieren. Und es gibt verschiedene Optimierungsmöglichkeiten. Einmal, dass der Betreiber sein Optimum bekommt. Könnte aber auch sein, dass der Hersteller sein Optimum realisiert, indem er eine Auslegung macht, wo die zu seinen Gunsten ist, letztlich vom Gewinn her gesehen. Wenn wir aber dran denken, an die Energiewende, dann ist es ja vielleicht auch sinnvoll, mal darüber nachzudenken. Und jetzt komme ich auf das, was heute Morgen gesagt worden ist. Wie ist denn das mit Speicher und Windturbine zusammen? Gibt es vielleicht zwischen denen ein Optimum? Und ich sage es mal so ganz einfach, wenn ich einen Rotordurchmesser habe von 100 Metern und ich baue da einen Generator drauf mit einem Kilowatt, dann läuft das immer und ich brauche keinen Speicher. Nur mit diesen 8760 Kilowattstunden im Jahr bezahle ich den 100 Meter Rotor nicht, das ist ganz klar. Wenn ich da auf den 100 Meter Rotor 10 Megawatt drauf baue, dann kriege ich die 10 Megawatt vielleicht eine Stunde im Jahr. Das heißt, es ist sehr viel Investition da, die sich nicht bezahlt macht. Und dazwischen muss es irgendwo ein Optimum geben. Und im Zusammenhang mit einem Speicher, der ja Geld kostet, ist es durchaus mal interessant zu fragen, wo könnte man denn da hinkommen? Aber zunächst mal, was ist eigentlich die Auslegungsfrage? Und da ist dann hier, wenn ich also jetzt ein politisches Ziel erfüllen will, dann wäre es notwendig, dass es vielleicht bestimmte Vorgaben gibt, und ich werde später, jetzt was die Auslegung der Windturbine angeht, nämlich im Zusammenhang mit dem gesamten Netz, um, und das wollen wir ja im Endeffekt alle, den Strompreis am günstigsten für den Verbraucher zu machen. Das ist, muss ja ein Ziel sein, und es sollte nicht das Ziel sein, dass der Windparkbetreiber den größten Reibach macht oder sonst irgendwer, sondern im Endeffekt, wenn wir unser System umstellen, dann muss man überlegen, wie kann man das in einer Form machen, dass es für den Verbraucher letztlich zu einem vernünftigen Strompreis kommt. Und da ist durchaus die Möglichkeit, eben auch auf die Windenergieanlage einzuwirken. Und die heutige Situation in Deutschland ist eben so, dass da sollen Ausschreibungen, ein Ausschreibungsmodell kommen. Ich kenne ein Modell aus Brasilien, da ist es eine Versteigerung. Und das, was in Brasilien schon läuft, hat mir gezeigt, dass es ja möglich ist, über die Randbedingungen, was man anbieten soll in einer solchen Ausschreibung oder in einer Auktion, dass man über diese Randbedingungen etwas steuern kann. Und das ist dann dieses Modell in Brasilien, ich komme da zum Schluss drauf, da kommen eben ganz bestimmte Windturbinen raus, die erstaunlicherweise extrem niedrig von der Leistungsbelastung sind, also von den installierten Leistung pro Quadratmeter Rotorkreisfläche. Jetzt schauen wir mal hier drauf, da haben wir in der Ordinate die spezifische Leistung aufgetragen, in Watt pro Quadratmeter. Und, bitte? Ja. Und das sehen Sie hier, da gibt es also einmal den, ups, das war der falsche Laserpointer, das ist so das Übliche, wenn es in einem ist. Da sehen Sie hier die Starkwindauslegung, das ist etwas, was vorhanden war, und das liegt irgendwo hier dann zwischen 500 und 600 Watt pro Quadratmeter. Dann kommt diese Moderate Winds, also die mittleren Windgeschwindigkeiten, die dann so um die 400 Watt pro Quadratmeter lagen, und die Schwachwindanlagen, die lagen so bei 300 Watt pro Quadratmeter. Und das werde ich nachher auch an einem Bild zeigen, das hat sich drastisch geändert während der letzten wenigen Jahre, und die Frage ist, warum? Und dann sieht man hier unten die brasilianischen Auslegungen von Windturbinen, die liegen nochmal weiter unten, und jetzt muss man sich überlegen, dass solche Windturbinen in Starkwindgebieten stehen. Da fragt man sich, warum? Was ist denn der Hintergrund dafür? Und das also jetzt nur mal zur Erinnerung. Und dann sieht man auch hier, dass die Offshore-Windturbinen in der Zwischenzeit so ausgelegt werden, als würden sie in einem mittleren Windgeschwindigkeitsgebiet stehen, also so zum Beispiel norddeutsche Küste oder ein bisschen Rhein schon, und nicht im Offshore, wo wir 10 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit im Durchschnitt haben. Warum ist das so niedrig ausgelegt? Und es sind heute, findet man alle großen Anlagen, die dorthin gehen, in diesem Auslegungsbereich. Ja, die Tendenzen, die wir feststellen können, sind tatsächlich so, dass in den letzten Jahren die Installation pro Quadratmeter Rotorkreisfläche in der Größenordnung 20-30% gefallen sind. Und das wird in der Regel so gemacht heute, dass man einen Generator hat, nehmen wir mal 2 Megawatt, und dann vergrößert man den Rotor. Man macht den Rotor halt nicht mit, sagen wir, 80 Meter Durchmesser, solche Maschinen gab es ja, nicht? Also ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber 80 Meter und 2 Megawatt, das war etwas, was Standard war. Und jetzt wird die 80 Meter Anlage nämlich zum Beispiel mit 110 oder noch mehr Meter Durchmesser also gebaut, das, aber auch bei 2 Megawatt. Und damit ist natürlich die Leistungsinstallation gewaltig abgesunken. Hintergrund ist ganz offensichtlich, wenn sich das am Markt so durchsetzt und von außen ja kein Zwang kam, also jetzt durch politische Vorgaben, dann muss das irgendwo eine Win-Win-Situation für den Hersteller und für den Betreiber gewesen sein. Das heißt, der Hersteller bezahlt im Grunde genommen den Drivetrain von 2 Megawatt. Er macht einen großen Rotor drauf, da zahlt er mehr für den Rotor. Aber in der Produktion ist die Windturbine günstiger und der Betreiber ist happy, dass er sehr viel mehr Energie bekommt, weil er einen riesen Rotordurchmesser kriegt. Und das wissen wir ja alle, die Leistung verdoppeln bei gleichem Rotor heißt nicht, dass man die doppelte Energie bekommt, sondern viel, viel weniger. Wenn ich aber die Fläche verdopple, dann habe ich die doppelte Energie, und das war dann eine Win-Win-Situation, die sich schlicht und einfach durchgesetzt hat und im Hinblick auf eine Energiewende in Deutschland durchaus positiv zu bewerten ist. Ich hatte mir dann mal die Mühe gemacht, ja, jetzt ist es doch das falsche Bild, ich habe gestern extra nochmal eine Änderung reingegeben, aber gut, ich gucke mal, ob das vielleicht vertauscht ist in der Reihenfolge. Nein, leider ist es das falsche, ich habe gestern da ein anderes reingemacht, aber es ist im Prinzip dieses Bild. Wenn man, das habe ich mal ganz am Anfang meiner Karriere gelernt, wenn man irgendetwas Maschinenbau betreibt, dann ist das irgendwo immer ein Preis D-Mark oder Euro pro Kilogramm. Und als ich das gelernt habe, da waren es noch D-Mark, und das sagte man bei Voigt, als ich fragte, was kostet denn die Windturbine, wenn wir die bei Ihnen machen wollen, dann sagte der zu mir, was wiegt sie denn? Und dann sage ich, wieso müssen Sie das wissen, was die wiegt? Wir wollen ja gerade erst den Antrag stellen auf Zuschuss. Und dann sagt er, wenn ich nicht weiß, was sie wiegt, kann ich nicht sagen, was sie kostet. Kostet nämlich 32 D-Mark pro Kilogramm. So, basta. Und das war es dann auch so. Dann mussten wir das abschätzen und dann haben wir den Preis bekommen. Und wenn ich heute reingehe, dann kostet eben ein Generator pro Kilogramm einen bestimmten Preis. Ein Getriebe kostet pro Kilogramm einen bestimmten Preis. Und der Gesamtpreis ändert sich über das Torsionsmoment, weil wenn ich ein großes Torsionsmoment habe, brauche ich viel Kilo, um es durchzukriegen. Aber das Kilo kostet immer gleich viel. Und auf die Art und Weise habe ich mal eine künstliche Windturbine gebaut. Turm kostet 3 Euro pro Kilo, Generator kostet 9 Euro pro Kilo und Getriebe kostet 7 Euro pro Kilo und so weiter. Und dann kommen diese Linien hier raus. Nämlich, wenn ich jetzt mal da, wo nicht so dieses Durcheinander ist, das wollte ich versucht zu vermeiden, nehmen wir mal hier diese 5-Meter-Linie, die jetzt sicherlich nicht etwas ist, wofür man jetzt eine Windturbine auslegt, aber dann sieht man, dass die eben ganz eindeutig ein Minimum hat, und wenn man so einen Standort hätte, sollte man nicht mehr als 150 Watt pro Quadratmeter installieren, weil dann wird die erzeugte Megawattstunde am preisgünstigsten. Und wenn ich jetzt eine 7 Meter pro Sekunde Linie nehme, das ist die blaue hier, ich glaube, das ist sie, ja, Das ist also dann schon eher das, was man in Deutschland vorfinden wird in Narbenhöhe. Dann ist das diese gestrichelte Linie und man sieht, dass das Minimum hier bei 250 Watt pro Quadratmeter liegt. Und wenn man auf die höheren Windgeschwindigkeiten geht, zum Beispiel offshore, dann ist es eben in Deutschland die hier etwa diese 9 Meter bis 10 Meter pro Sekunde, also die braune gestrichelte Linie. Und da sieht man, das Minimum liegt hier bei 320, 330 Watt pro Quadratmeter. Und wenn Sie heute die meisten Windturbinen anschauen, die offshore gehen, die neuen, die liegen zwischen 310 und 350 Watt pro Quadratmeter. Das sind sie einfach. Und warum liegen sie da? Weil letztendlich in der Produktion diese Windturbine noch mit am günstigsten ist und der Kunde bekommt viel Energie, weil es heißt, du kriegst aber viel mehr Energie, du brauchst gar nicht so viel Leistung hinten drauf, du kriegst ja viel Energie über den Rotor. Das heißt, wir haben hier eine Linie, die die Minima verbindet. Jetzt möchte ich mal weitergehen von dem Bild zum nächsten, das jetzt identisch aussieht, aber was ich eben gezeigt habe, diese gestrichelten Linien, das ist eine Relais-Verteilung der Windgeschwindigkeiten. Wenn man jetzt wie in tropischen Gebieten oder wo andere Windgeschwindigkeiten sind, wie zum Beispiel die Trade Winds, dann, also die Passatwinde, dann sieht es ein bisschen anders aus, weil die Weibull-Faktoren anders sind. Und dann sieht man, dass dann, wenn die Weibull-Faktoren genommen werden, das sind jetzt realistische Messungen in Brasilien gewesen, wo die tropischen Verhältnisse gelten, dann sieht man, dass sich das Minimum noch weiter zu niedrigeren Windgeschwindigkeiten verschiebt, der Leistungsinstallation. Jetzt versteht man vielleicht, warum in Brasilien relativ niedrig Leistung installiert wird, weil es ist eine angepasste Größe. Das wurde auch gemacht und ich möchte nicht ausschließen, dass das ein Missverständnis war im Verstehen von Windenergie, weil man sich dort nämlich lange Zeit gesagt hat, je höher der Kapazitätsfaktor, umso mehr Energie. Und das stimmt ja nicht. Ne? Aber das war halt so, man hat es so ausgelegt und ja, einen hohen Kapazitätsfaktor. Aber es hatte auch seine positiven Wirkungen. Und das sieht man dann, hier zum Beispiel, jetzt komme ich gleich nochmal zu Brasilien, das hier sind die im Durchschnitt installierten Leistungen in Watt pro Quadratmeter in Deutschland für die einzelnen Windgeschwindigkeitszonen, nämlich Zone 4 ist der stärkste Wind und Zone 1 ist der schwächste Wind. Das sind die DBT-Bauzonen. So, und dann sieht man, dass hier tatsächlich so ab 2011 ein richtiger Einbruch in der installierten Leistung pro Quadratmeter ist. Und zwar bei allen. Und was man vorher wenn man den großen Durchschnitt nimmt von allen, dann liegt man bei 400 Watt pro Quadratmeter und der Durchschnitt dann liegt heute bei 330 Watt pro Quadratmeter aller in Deutschland aufgestellten Windturbinen. Also eine ganz deutliche Reduktion, die durch nichts von außen ausgelöst worden ist, sondern einfach nur, das muss also ein Optimierprozess gewesen sein, der stattgefunden hat und ich würde mal behaupten, unter anderem auch deshalb durch die Finanzkrise, die letztlich die Hersteller, die alle Überkapazitäten aufgebaut hatten, gezwungen hat, zu gucken, wie komme ich denn noch zu meinem Geld. Und da musste was Neues, was Innovatives auf den Markt kommen und das haben dann alle gemacht. So, und deswegen ist diese Situation heute hier da. Gehen wir mal weiter. In diesem Diagramm sehen Sie sehr schön, das ist mir bei diesem ganzen Ding, ist mir dieses Diagramm irgendwie untergekommen, da habe ich gesagt, Mensch, da kann ich ja die ganzen Punkte verbinden und dann habe ich so ein Dreiecksprogramm, kann alles wunderschön rauslesen, nämlich für den Kunden auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel, hier habe ich das aufgeschrieben, ich nehme mal eine 400 Watt pro Quadratmeter Maschine, und ich nehme an, dass die in einem Standort läuft, hier von 8 Meter pro Sekunde in Narbenhöhe. Dann kriege ich diesen Punkt, dass diese Maschine hat also einen Kapazitätsfaktor von 0,4, also 40% im Durchschnitt läuft die Maschine mit Nennleistung und produziert dann 1,4 Megawattstunden pro Quadratmeter und Jahr. So, und dann habe ich das hier aufgeschrieben. 400 Watt pro Quadratmeter, Durchmesser mit 80 Metern, habe die Maschine schon erwähnt, dann, und 2 Megawatt, dann macht sie diese 1,42 Megawattstunden pro Quadratmeter und insgesamt multipliziert mit der Fläche des Rotors 7100 Megawattstunden. Jetzt gehe ich mal hin und sage, ich mache den ich mache die gleiche Leistung, 2 Megawatt, mit einem Rotor von 113 Meter Durchmesser. Da gibt es eine Maschine, die liegt nah dabei, nämlich 2 Megawatt und 112 Meter Durchmesser. Und dann stelle ich fest, der Kapazitätsfaktor hier, das ist nämlich dann diese Maschine, der springt rauf auf 0,55. Das heißt, mit 55% der Nennleistung läuft diese Maschine übers Jahr gesehen an diesem Standort. Und sie produziert knapp eine Megawattstunde pro Quadratmeter Rotorfläche. Und wenn ich das jetzt mit der Quadratmeter Rotorfläche mache, weil sie ja plötzlich doppelt so groß geworden ist, die Rotorfläche, dann produziert man damit 9700 Megawattstunden im Jahr. Der Kunde ist happy, der Hersteller ist vielleicht auch happy, weil er die Maschine zu einem günstigeren Preis produzieren kann. Das heißt, seine Gewinnmarge wird eventuell etwas größer. Gut, das ist also die Situation. Kann man auch sehr schön zeigen, dass wenn man das jetzt umgekehrt macht, dass man den Rotor in der Größe lässt und man tut nur weniger Leistung draufbauen, dass dann im Endeffekt mit der höheren Kapazitätsfaktor nicht die gleiche Energiemenge, sondern weniger Energiemenge gemacht wird, nämlich pro Quadratmeter ist es weniger, haben wir ja gesehen. Warum hat sich das in Brasilien durchgesetzt? Da wird in den Versteigerungen Energie versteigert. Das heißt, da geht einer rein und sagt, ich biete so und so viel Energie an und mit dieser Energiemenge kann er sagen, ja, kann ich runtergehen in meinem Preis bis irgendwo hin. Jetzt gewinnt er das Vorhaben in der Auktion. Er hat aber die Verpflichtung, diese Energiemenge im Durchschnitt 20 Jahre lang zu liefern. Und wenn er 10% weniger liefert im Durchschnitt eines Jahres, dann wird er heftig bestraft. Dann muss er nämlich für das, was unterhalb dieser 10% weniger ist, den durchschnittlichen Spotpreis am Energiemarkt bezahlen. Und der war zumindest im letzten Jahr in Brasilien sehr, sehr hoch, weil nämlich kein Wasser mehr in den Wasserkraftwerken war, in den Stauseen. Und dann kostete aus dem thermischen Kraftwerk kostete die Energie 1000 Reais pro Megawattstunde, egal was jetzt Reais sind, und der Wind kostete 140. So, das ist natürlich, wenn der jetzt den Durchschnitt für diese Differenz zahlen muss, dann ist das richtig Geld. Und deswegen war der happy, wenn er eine Maschine bekommt, die dieses vielleicht vermeidet. Und dann habe ich das hier mal aufgetragen. Nehmen wir mal die grüne Linie, die rote Linie, die macht niemand. Da liegt, wenn man diese hat, und das ist ein wirklicher Verlauf eines 8-Meter-Standortes im Nordosten Brasiliens, dann sieht man, dass der, wenn 5% weniger Wind ist, er in der Größenordnung minus 4,6% an Energie erzeugt. Er liegt also oberhalb dieser 10% Minus-Ebene. Er hat keine Gefahr, der Wind könnte sogar noch schwächer werden im Durchschnitt, dann liegt er immer noch nicht unter dieser roten Linie, die minus 10% bedeuten, wenn er da drunter liegt, zahlt er. So, und dann zieht man die grüne Linie, das ist die 212 Watt pro Quadratmeter, da liegt man hier bei rund 8%, immer noch mit einem Sicherheitsabstand zu dieser 10% Linie. Wenn er die 400 Watt nimmt, die ja üblich waren, dann liegt er drunter und dann zahlt er. Und das war der Grund, weshalb man über die Randbedingung, du musst die Energie liefern und wenn du sie nicht lieferst, wirst du bestraft, dazu geführt hat, dass man niedrige Leistungen installiert hat, um dieses zu vermeiden. So, und jetzt im Zusammenhang mit dem Speicher, jetzt nageln Sie mich nicht fest, wie ich zu dieser Speicherkostenlinie gekommen bin, die da so raufgeht. Das ist einfach nur, um ein Beispiel zu zeigen. Das hat nichts mit einem realen Speicher zu tun, sondern ich habe einfach gesagt, wenn der Speicher doppelt so groß ist, kostet er doppelt so viel. Also das ist eine ganz einfache Funktion da drin. Und das ist eine Linie, die aus diesem Diagramm vorhin genommen wurde für einen bestimmten Standort, für die beste Installation. Und da wäre also hier die Windturbine bei 350 Watt pro Quadratmeter die ideale von den Kosten. Wenn ich das jetzt aber mit dem Speicher zusammen betrachte und ich habe dann gesagt, okay, lassen Sie sich mal mit dem Speicher und der Windturbine einen Durchschnittswert von 50% erreichen. Das heißt, ich muss das, was drüber ist, speichere ich komplett weg und nutze es, wenn weniger als 50% der Durchschnittsleistung kommt. Ganz einfacher Ansatz. Und dann sieht man Folgendes, dass der Speicher verliert hier ziemlich schnell an Kosten. Die Windturbine wird hier 7% teurer, weil es geht schon wieder rauf. Der Speicher ist noch billiger geworden, der liegt nämlich 17% drunter. Und die Summe liegt bei ungefähr minus 10%, wo das Minimum aus beiden wäre. Und das ist jetzt mein Ansatz, wo ich sage, man sollte vielleicht mal überlegen, Speicher und Windturbine zusammen zu betrachten, weil es ja vielleicht billiger ist, bei der Windturbine ein bisschen mehr bezahlen zu müssen, als bei dem Speicher, der ja sehr teuer sein kann, sehr viel mehr bezahlen zu müssen. Es muss da ein Minimum geben. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das denn hin? Nach dem Unbundling ist ja so gewesen, dass jeder, der Erzeuger von Strom, der Transporteur von Strom und der Verteiler von Strom, die haben ihr System immer für sich optimiert. Und wenn man drei optimierte Systeme zusammenfügt, heißt das nicht, dass das Gesamtsystem optimiert ist. So, und das ist heute Morgen dann auch gekommen, hat mich sehr gefreut, dass diese Aussage kam von Herrn Deutsch, der gesagt hat, eigentlich müsste der Netzbetreiber die Speicher betreiben, weil dann könnte er nämlich aus Speicher und Windturbine zusammen, könnte er vielleicht sagen, pass mal auf, die Windturbine sollte eine solche Leistungsinstallation haben, dann wird es insgesamt am günstigsten. Da wäre eine Vorgabe notwendig und dann kann man das auch optimieren, sodass es letztlich für den Verbraucher am günstigsten wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Was war es nämlich, glaube ich? Ja, das habe ich gerade eben gesagt. Und damit bin ich am Ende. Dankeschön.